Ja, wir wollen heute fortfahren mit unserer Reihe durch das Vaterunser hier im Gemeinschaftsgottesdienst. Letzte Woche war ja ein Lobpreisabend, da haben wir diese Reihe pausiert. Vor 2 Wochen haben wir uns die Bitte um unser tägliches Brot genauer angeschaut. Und wir haben uns in Erinnerung gerufen, dass wir von Gott voll und ganz abhängig sind. Und heute werden wir sehen, dass wir nicht nur abhängig, sondern auch schuldig vor Gott sind. Die Bitte, die Jesus hier uns heute lehren möchte, aufs Neue, in Matthäus 6, Vers 12 lesen wir sie. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus macht hier etwas ganz Interessantes. Er verknüpft 2 Angelegenheiten miteinander. Er richtet unseren Blick in dieser Bitte nicht nur auf Gott aus, sondern auch auf unsere Mitmenschen. Wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld, dann drückt es eine Haltung gegenüber Gott aus. Wenn wir beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann drückt es eine Haltung gegenüber unseren Mitmenschen aus. Er setzt hier gewissermaßen eine Bedingung, indem er deutlich macht, du kannst diese Bitte um Vergebung nur mit dem Einverständnis beten, dass du bereit bist, auch deinem Nächsten zu vergeben. Und das können wir uns an folgender Situation vielleicht ein bisschen deutlicher vorstellen. Stell dir vor, du bist in einem Kreis unter Christen, lass es ein Hauskreis sein und ihr wollt diese Runde miteinander noch mit einem gemeinsamen Vaterunser abschließen. Aber es gibt da einen Bruder oder eine Schwester, mit der gerade so ein Spannungsverhältnis ist da gerade zwischen euch. Weil ihr habt euch vor kurzem zerstritten und ihr habt euch beide noch nicht durchdringen können, einander zu vergeben. Und jetzt betet ihr als Gruppe, das Vaterunser gemeinsam, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und ihr geht die Bitten durch. Und kommt dann zu dieser Bitte und vergib uns unsere Schuld. Und dann kommt dieser Nebensatz, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich glaube, wir sehen alle das Problem, das hier auftritt. Wenn die Bitte um Vergebung einhergeht mit einem harten Herzen, das selber nicht bereit ist zu vergeben, dann können wir diese Bitte und eigentlich auch das ganze Gebet nicht mit gutem Gewissen beten. Und Jesus scheint es sehr wichtig zu sein, weil er kommt zu diesem Punkt nochmal. Direkt nach dem Vaterunser bezieht er sich genau auf diesen Vers in Kapitel 6, die Verse 14 bis 15. Dort schreibt er oder sagt er, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und jetzt dürfen wir nicht meinen, dass wir unsere Vergebung vor Gott irgendwie dadurch verdienen könnten, dass wir anderen vergeben. Nee, die Vergebung Gottes ist ein freies Gnadengeschenk von Gott, das wir ohne unser eigenes Zutun empfangen. Unsere Vergebung gegenüber anderen Menschen ist nicht die Ursache für Gottes Vergebung, aber nichtsdestotrotz bleibt es ein großes Problem, wenn wir als Nachfolger Jesu nicht vergebungsbereit sind. Vergebung ist in unsere geistliche DNA geschrieben. Das merken wir sehr schnell. Da müssen wir nicht eine ganze Nacht erstmal die Bibel durchlesen. Das merken wir sehr schnell, wenn wir in Gottes Wort reinschauen. Als Christen, als Gemeinde sind wir eine Gemeinschaft von Vergebenen. Wir sind wie ein Schwamm, könnte man sagen, der von Gottes Vergebung durchtränkt ist. Und wenn man einen Schwamm ausfringt, kann er das, was er in sich hat, kann er das in sich halten? Nein, natürlich nicht. Und so ist es auch hier. Jesus legt uns mit dieser Bitte, die wir uns heute anschauen, quasi Worte in den Mund, die 2 Haltungen ausdrücken. Einerseits ist es die Bitte, oder diese Bitte, einerseits drücken wir dadurch eine Haltung aus, die beinhaltet Verlangen nach Vergebung und andererseits unsere Bereitschaft zur Vergebung. diese Haltung zu Gott und die Haltung zu unseren Mitmenschen. Und wir stehen, glaube ich, in der Gefahr, bei beiden Haltungen sie nicht mehr aktiv auszuleben. Ruben hat uns in der ersten Predigt in dieser Reihe aufgezeigt, dass Privilegien für uns sehr leicht selbstverständlich werden können. So, er hat uns aufgezeigt, dass es uns oft gar nicht mehr packt, dass wir zu Gott als unseren Vater beten können. Und ich glaube, so ähnlich verhält es sich auch mit unserer Sünde. Wir stehen in der Gefahr, unsere Sünde zu vergessen, zu beschönigen, zu relativieren, zu verdrängen. Wir stehen in der Gefahr, nicht mehr über unsere Sünde zu trauern, nicht mehr Buße zu tun. Wir nehmen diese wunderbare Wahrheit, dass Christus ein für alle Mal für unsere Schuld gestorben ist, als Ausrede dafür, nicht mehr uns mit unserer Sünde zu beschäftigen. Und Jesus musste es damals schon gewusst haben, weil er gebietet uns genau an dieser Stelle, um Vergebung für unsere Sünde zu beten. Der Ausleger Adolf Statter beginnt seine Beobachtung zu dieser Bitte mit den einfachen, aber doch sehr grundlegenden Worten: Jesus erlaubt uns nicht, unsere Sünde beim Beten zu vergessen. Wenn uns unsere Beziehung zu Gott wirklich am Herzen liegt, dann können wir Dinge, die dieser Beziehung schaden, nicht einfach übergehen. Wenn man Ungläubigen deutlich machen will, dass sie schuldig vor Gott sind, dann kommt immer wieder die Antwort: aber Gott kann doch nicht so kleinlich sein. Und wir würden das wahrscheinlich so nicht sagen, aber ich glaube, oftmals zeigen wir durch unser Verhalten, dass wir dem doch gar nicht so unterschiedlich sind in manchen Situationen. So, natürlich ist es falsch zu lästern, aber hättest du so einen Chef wie ich, dann würdest du sicherlich auch schlecht über ihn reden. Wir können Sünde ziemlich schnell relativieren. So schlimm ist diese Sache jetzt auch nicht. Oder eigentlich ist diese Sache schon ziemlich verständlich. Natürlich gefällt es Gott nicht, aber hey. Und das kann schnell gehen. Und es kann sein, jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel, dass es tatsächlich so ist. Natürlich, ja, dieser Chef ist zum Beispiel unfreundlich oder was auch immer, aber wir haben keine Entschuldigung, wir können nicht einfach lästern, es bleibt Sünde. Weil es geht nicht darum, dass Gott kleinlich wäre, sondern dass Gott heilig ist. So heilig, dass keine Sünde ungestraft bleiben kann. Es ist unausweichlich, wir sind Sünder, wir sind Schuldner vor Gott, die beten müssen: vergib uns unsere Schuld. Wir beten hier aus der Position eines Schuldners zu Gott. Und wenn wir diese Tatsache annehmen, glaube ich, dass das unsere Herzenshaltung sehr stark verändern kann. Es macht uns nämlich demütig. Und gleichzeitig wissen wir, dass Jesus uns diese Bitte nicht beten lassen würde, wenn Gott nicht auch bereit wäre, tatsächlich diese Bitte zu erhören. Das bedeutet, dass diese Demut, die in uns Gestalt annimmt, gleichzeitig begleitet wird von einer Hoffnung, von einer tiefen Zuversicht, nämlich der Zuversicht, dass unsere Bitte um Vergebung tatsächlich erhört wird. Gott ist fähig und willig zu vergeben. Und das ist die große Hoffnung, die in dieser Bitte zum Tragen kommt. Es gibt ein großartiges Gleichnis, das Jesus einmal erzählt hat, das genau diese Thematik aufgreift. Dieses Gleichnis zeigt uns, wie groß unsere Schuld vor Gott tatsächlich ist, wie viel größer Gottes Gnade ist und wie das letztendlich auch unser Miteinander beeinflusst. Wir nennen dieses Gleichnis das Gleichnis des Schalksknecht. Lesen wir in Matthäus 18, Abvers 23. Und dort erzählt Jesus die Geschichte von einem König, der die Schulden seiner Knechte eintreiben möchte. Und da ist ein Knecht, der hat Schulden in astronomischer Höhe. Die Luther-Übersetzung spricht hier von 10.000 Zentnern Silber. Das sagt uns jetzt vielleicht nicht viel, weil wir nicht mehr in dieser Währung rechnen. Deshalb hier mal eine greifbarere Zahl. Wir sprechen hier von über 160.000 Jahresgehältern eines damaligen Tagelöhners. Also in anderen Worten, es ist viel zu viel, als dass er sie jemals bezahlen könnte. Und dennoch, in seiner Verzweiflung, ruft der Knecht hier aus, ich will alles bezahlen, gib mir nur Zeit, ich will alles bezahlen. Und wir hören, wie absurd es ist, oder? Das ist uns völlig klar. Aber sind wir mal ehrlich, wäre es nicht genauso absurd gewesen, wenn der Knecht gesagt hätte, vergib mir doch einfach alles. Und doch ist genau das, was wir hier im Vaterunser beten sollen. Vergib uns unsere Schuld. Und ausgehend von diesem Gleichnis stellt sich ja die Frage, okay, können wir diese Bitte wirklich beten, ohne vollkommen dreist zu klingen? Warum lässt uns Jesus diese Bitte beten? Weil er die Erfüllung dieser Bitte bereits kennt. Er wusste, dass er selbst die Antwort auf dieses Gebet sein wird. Weil wie kann uns Gott Vergebung schenken, wenn nicht allein durch seinen Sohn Jesus Christus? Jesus hat uns diese Bitte nicht nur beigebracht, er hat auch dafür gesorgt, dass diese Bitte tatsächlich erhört wird. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz, wo er unsere Schuld auf sich genommen hat. Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 14, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Auf dieser Grundlage und allein auf dieser Grundlage können wir mit fester Zuversicht beten, vergib uns unsere Schuld. Im Gleichnis wird diese frohe Botschaft folgendermaßen formuliert. Da hatte der Herr, dieser König, Erbarmen mit seinem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Und als ich dieses Gleichnis in der Vorbereitung gelesen habe, habe ich mir diesen Knecht vor meinem geistigen Auge so vorgestellt, als würde er vor Freude hochhüpfen, es jedem erzählen von seiner Freiheit, die er jetzt erlangt hat, mit einem Lachen, das ihm niemand mehr nehmen kann. Aber das Gleichnis lässt Jesus ganz anders enden. Der Knecht begegnet einem Mitknecht, der ihm ebenfalls einen Geldbetrag schuldet. Natürlich gar nichts im Vergleich zu dem, was er dem König geschuldet hat. Und anstatt diesem Mitknechten zu vergeben, lässt er ihn ins Gefängnis werfen, bis diese Schuld abgezahlt ist. Und der König bekommt es mit. Und seine Reaktion lesen wir ebenfalls im Gleichnis. Sie lautet folgendermaßen: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und damit sind wir an dem Punkt angekommen, den ich vorhin angesprochen habe. Unser Verlangen nach Vergebung soll Hand in Hand gehen mit unserer Bereitschaft zur Vergebung. Aber was ist, wenn mir dieser zweite Teil Schwierigkeiten bereitet? Was ist, wenn wir uns nicht dazu durchringen können, jemandem zu vergeben? Menschen können extrem verletzen. Ich habe vor wenigen Monaten mit einer Person gesprochen und sie sagte mir, da ist diese eine Person in meinem Leben, der kann ich nicht vergeben. Der Schmerz, die Leiden, die diese Person mir hinzugefügt hat, ist einfach zu groß. Und diese Person war kein Christ, aber ich bin davon überzeugt, dass uns Christen solche Gedanken nicht unbedingt fern sind. Vielleicht fällt es dir derzeit schwer, einer Person aufrichtig zu vergeben. Vielleicht hat dir jemand in böswilliger Weise etwas angetan und du denkst dir, diese Person verdient doch gar keine Vergebung. Wenn du solche Gedanken kennst, dann möchte ich dir sagen, diese Bitte heute kann dir in dieser Sache eine große Ermahnung und Ermutigung zugleich sein. Und die Lösung wird nicht sein, dieses wie auch wir vergeben unseren Schuldigern einfach zur Seite zu tun, sondern das Ausmaß von diesem vergib uns unsere Schuld anzuerkennen. Und ja, es gibt etliche Gründe, die man auflisten könnte, warum man einer Person nicht vergeben möchte. Diese Person hat ja nicht mal um Vergebung gefragt. Sie sieht ihre Schuld ja gar nicht ein. Und selbst wenn ich ihr vergeben würde, würde sie immer weitermachen. Oder vielleicht denkst du dir, obwohl diese Person mich um Vergebung gebeten hat, werde ich ihr nicht vergeben. Einfach, dass sie mal spürt, wie es ist, enttäuscht zu werden. Und unterm Strich wird die Botschaft sein, diese Person hat Vergebung gar nicht verdient. Und das mag sogar stimmen. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass dasselbe auf uns zutrifft. Bevor wir Kinder Gottes waren, waren wir Feinde Gottes. Wir haben die Vergebung Gottes nicht verdient. Jeder Einwand, den du vorbringen könntest, um zu rechtfertigen, jemandem nicht zu vergeben, jeder Einwand hätte auch gegen dich vorgebracht werden können vor Gott. Und entgegen jedem Einwand hat sich Gott dennoch entschieden, dir zu vergeben, dir Gnade zu erweisen. Ich glaube, in dem Moment, wo du Jesus als König und Retter anerkennst, lässt du jegliche Form von Vergeltung fallen. Du lässt sie fallen in die Hände deines Retters. Offenbar vertraust du darauf, dass dein Retter mit der Vergeltung, die dir gilt, gut umgegangen ist. Dann darfst du dir auch sicher sein, dass er mit der Vergeltung für deinen Nächsten richtig umgehen wird. Wenn wir vergib uns unsere Schuld beten, drücken wir damit Demut und Hoffnung aus. Wir tragen Demut und Hoffnung in unseren Herzen. Und ich glaube, dasselbe sollte auch gelten, wenn wir beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Lasst uns eine Kultur der Vergebung leben, die in Demut geschieht, weil uns auch vergeben wurde und gleichzeitig in der Hoffnung, dass die andere Person auch zur Umkehr findet, wenn es noch nicht geschehen ist. Ein bewegendes Beispiel, wo die Kraft der Vergebung sehr deutlich wird, ist die Geschichte, eine Geschichte, die Corrie ten Boom erzählt hat. Sie war eine Christin in der Zeit des Nationalsozialismus, hat dazu beigetragen, dass viele Juden gerettet wurden und sie selbst musste für etwa ein Jahr die Leiden des Konzentrationslagers in ihrem eigenen Leib erfahren. In dieser Zeit, sie war dort mit ihrer Schwester, in dieser Zeit ist ihre Schwester gestorben. Und Jahre später kreuzten sich ihre Wege mit einem der grausamsten Aufseher aus diesem Konzentrationslager. Und dieser Mann, der ist Christ geworden. Und er spricht zu ihr und er sagt, ich weiß, dass Gott mir meine Sünden vergeben hat durch Jesus Christus. Aber ich habe ihn gebeten, dass ich wenigstens eines meiner Opfer von damals noch mal sehen kann, um Vergebung zu beten. Und so fragt er Corrie ten Boom, vergeben Sie mir? Und sie erzählt, dass sie es nicht konnte. Sie hat nicht Liebe oder Vergebungsbereitschaft gefühlt, sondern Hass und Bitterkeit. Auf einmal kamen diese ganzen Erinnerungen von diesem Leid in diesem Konzentrationslager hoch. Und sie sagt, sie konnte diesem Mann schlichtweg nicht vergeben. Bis sie sich dann darauf besinnen konnte, was Gott für sie getan hat. Was für eine Liebe und Vergebung er ihr erwiesen hat. Gottes Vergebung, die Corrie ten Boom erfahren durfte, befähigte sie dazu, die Hand dieses Mannes zu ergreifen und zu sagen, ich vergebe ihn. Das ist das, was Gottes Vergebung bewirken kann. Und wie dieses Beispiel zeigt, ist es oftmals nicht einfach, Menschen zu vergeben. Es kann ein richtiger Kampf sein, wo Floskeln wie vergib halt einfach, lass es einfach hinter dir, vergiss es, nicht hilfreich sind. Fehl am Platz. Für Jesus selbst war es ein großer Kampf, für uns Vergebung am Kreuz zu erwirken. Und wir müssen oft auch einen Preis zahlen, wenn wir anderen wirklich vergeben wollen. Aber gleichzeitig wissen wir, dass der Preis viel niedriger ist als der Preis, den Jesus für uns gezahlt hat. Wenn wir also nachdenken über Gottes Vergebung und uns diese Bitte im Vaterunser anschauen, können wir, denke ich, folgendes Prinzip beobachten. Je mehr ich erkenne, wie groß meine Schuld vor Gott ist, desto mehr werde ich seine Vergebung wertschätzen. Je mehr ich Gottes Vergebung wertschätze, desto leichter wird es mir fallen, anderen Menschen zu vergeben. Und je leichter es mir fällt, anderen Menschen zu vergeben, desto klarer und schöner kann Gottes Vergebung in meinem Leben aufleuchten und sichtbar werden. Dieses Prinzip der Vergebung ist der Kern unserer Beziehung zu Gott und er soll auch der Kern unserer Beziehung miteinander sein. Vergebung ist in unsere geistliche DNA geschrieben. Und je mehr wir diesen Schatz von Gottes Vergebung in uns aufsaugen, desto kraftvoller kann sie in unserem Leben zum Ausdruck kommen. Ich möchte noch mit uns beten. Unser Gott und Vater, vielen Dank, dass du uns vergeben möchtest und dass du es tatsächlich tust, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesendet hast und er hat es vollbracht. Bitte lass uns diese Wahrheit so tief in unserem Herzen haben. Lass sie uns verändern, damit wir auch vergebungsbereit sind. Auch dort, wo es nicht einfach fällt. Aber wir wollen diese Vergebung, die unsere Identität als Christ ausmacht, auch ausleben. Bitte gib uns Kraft dazu. Amen.